Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich Sie sehe, und Sie freuen sich, Herrn Plachter jetzt zu sehen, uns zu hören. Bodo Plachter, der ist Professor für deutsche Literatur und arbeitet als Literaturwissenschaftler schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Edition. Eigentlich könnte ich hier aufhören, aber er hat mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Er ist Mitherausgeber des Internationalen Jahrbuchs der Editionswissenschaft Editio und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition. Arbeitsthemen sind außerdem Zensur, Literatur, Literaturbetrieb und Erinnerungskultur und die Verbindung von Literatur und Musik bzw. bildender Kunst. Zuletzt erschienen sind 2008 Literaturbetrieb, 2013 Klaus Mann, Mephisto, Roman Eine Karriere, Text und Dokumentation, 2014 Künstlerhäuser, Lebensräume und Ateliers berühmter Maler und Bildhauer. Ein so schöner Band, dass ich da aufhöre. Den Band, den er schon vorbereitet hat und der erst nächstes Jahr rauskommt, verschweige ich, weil den wird man auf jeden Fall ganz schnell finden. Herr Plachter ist einer der angesehensten Editoren in Theorie und Praxis. Seine Einführung in die Editionswissenschaft muss jeder haben und hat auch jeder. Er ist wegen seiner akribischen Archivarbeit bekannt und an manchen Orten sogar berüchtigt. Er weiß oft besser, was in den Katakomben liegt, als der Bibliothekar oder die Bibliothekarin vor Ort. Heute hält er den Eröffnungsvortrag zu unserer Veranstaltung mit dem Thema Strenge Sorgfalt, brauchen wir philologische Standards für wissenschaftliche Editionen. Bitte schön.
Lieber Roland Kanzelack, man kann das nicht sehen, dass mir die Schamröte ins Gesicht getreten ist, ob dieses Lobes und dieser freundlichen Einführung. Ganz herzlichen Dank dafür, aber auch dem Forschungsverbund und insbesondere auch Ihnen, Herr Stecker, herzlichen Dank dafür, dass ich in dieser wunderbaren analogen Umgebung heute sprechen darf. Und da kann ich von ganzem Herzen bekennen, hier bin ich daheim. Vor knapp 3 Wochen, am 14. Oktober, wurde der Internationale Welttag des Standards begangen. Eine Veranstaltung, die in den Medien traditionell Beachtung findet, bietet sich doch wieder einmal die Gelegenheit, sich über Vorschriften für die Krümmung von Gurken und Bananen oder über das normgerechte Verhältnis von Teeblättern und heißem Wasser zu amüsieren, um einen perfekten Tee zu bereiten. Ich muss hier nicht betonen, dass die Vereinheitlichung von Standards und Normen ein ernstzunehmendes Anliegen mit Konsequenzen für unseren Alltag ist. Besonders wenn man sich vor Augen hält, dass allein das Deutsche Institut für Normung, DIN, etwa 30.000 Normen überwacht und eine große Schar von vielen tausend Mitarbeitern und Wissenschaftlern ständig an der Vergrößerung dieser Zahl arbeitet. Der wirtschaftliche Wert von Normen wird vom DIN allein für Deutschland jährlich mit 16 Milliarden Euro beziffert. Ohne Normen und Standards wäre unser Alltag um einiges schwieriger zu bewältigen und viele wissenschaftliche Kooperationen wären sogar komplett unmöglich. Dennoch betritt man, wenn man über Standards und Normen nachdenkt, schwieriges Terrain und traktiert heikle Angelegenheiten. Das gilt auch für die Frage nach philologischen Standards in wissenschaftlichen Editionen. Schnell gerät man in den Verdacht, man wolle die Vielfalt von Editionen, Editionstypen und Editionsverfahren durch Vereinheitlichung reduzieren oder die Spielräume der Akteure auf dem editorischen Feld begrenzen und einengen. Und konkret gefragt, was ist überhaupt editorischer Standard? Oder machen nicht eher klug eingesetzte philologische Kernkompetenzen den Gebrauchswert einer historischen Textpflege und die Nachhaltigkeit einer Edition aus und fördern so die Akzeptanz im Wissenschaftsbetrieb? Brauchen wir überhaupt ein editorisches Regelwerk oder reicht es nicht vielleicht schon aus, wenn wir uns auf gemeinsame Ziele, methodische Rahmen und ein Ensemble von praktisch handhabbaren Operationen für die Praxis verständigen? Aber auch umgekehrt muss die Frage erlaubt sein, wie vermittle ich editorische Produkte und Operationen Nutzern von Editionen und Studierenden im akademischen Unterricht, wenn ich mich nicht auf einen terminologischen, methodischen und praktischen Konsens stützen kann. Und lässt sich mit Standards der Gefahr von editorischem Wildwuchs begegnen, wie ich ihn in der Zunahme von Textdigitalisaten sehe, denen es an philologischer Tiefenerschließung mangelt. Ein Faksimile plus Transkription etwa ist nach meinem Verständnis nicht automatisch schon eine Edition und noch weniger die ungeprüfte Übernahme von bereits edierten Texten in ein Textportal, denn dadurch wird die Erarbeitung zukünftiger Texte, zukünftiger Editionen mit philologischem Anspruch eher behindert als gefördert. Auch das beste Oberflächendesign und eine kluge Benutzerführung allein reichen nicht aus, um eine multimediale Edition zu einer rundum textkritisch verantworteten Edition zu machen, die diese Bezeichnung als Qualitätszertifizierung verdient. Gerade weil die Philologie auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte zurückblickt, wurde regelmäßig auf ihre Leitfunktion für die Textwissenschaften hingewiesen. Dadurch wurde ihr zwangsläufig der nicht nur positive Ruf einer bewahrenden Disziplin zuteil. Die Philologie operiere, so manche Befürchtung, gerade bei Editionen mit Baukästen, die die jeweils passenden Handwerkzeuge bereithielten und leiste damit einer Mechanisierung von Methoden und Praktiken Vorschub. Solche Vorurteile sind befeuert worden, je nachdem, ob man der Philologie eine weite transdisziplinäre Perspektive zuschrieb oder sie nur auf den engen Bereich der Textkritik reduzierte. In der heutigen germanistischen Editionswissenschaft neigen wir insgesamt dazu, Textphilologie als Teil der Literaturwissenschaft zu verstehen, was eine fruchtbare Öffnung hin zu den Nachbardisziplinen Musik, Philosophie und Geschichte sowie zu den Kultur- und Medienwissenschaften impliziert. Wenn wir in diesem Kontext das Suchen, Sammeln, Vergleichen, Überprüfen, Kommentieren als zentrale wissenschaftliche Fertigkeiten der Philologie benennen, dann verfolgen wir das Ziel, die Geschichtlichkeit von Texten zu bewahren und sie für eine Interpretation von Geschichte zugänglich zu machen. In den zurückliegenden Jahren ist allenthalben eine Rückkehr zu Geschichte und Geschichten festgestellt worden, wie Reinhard Koselleck dieses Phänomen genannt hat. Mit dem Aufkommen der New Philology und ihrer Favorisierung eines unfesten, sich in Varianten konstituierenden Textes oder seit den Thesen von Hans-Ulrich Gumbrecht in seinem Buch Die Macht der Philologie interessiert sich die Literaturwissenschaft wieder für Editionen, Nachschlagewerke der unterschiedlichsten Art, Kommentare und Literaturgeschichten sowie für Varianten und Fassungen als Gegenstand der Interpretation. Sogar die Materialität und Medialität der Überlieferung als ureigenste Untersuchungsgebiete der Philologie finden Beachtung und Editionen, die oftmals als positivistische Monster abgekanzelt wurden, werden inzwischen zu Gedächtnisagenturen erhoben. Philologen stehen derzeit scheinbar auf der Sonnenseite des Wissenschaftsbetriebs. Ebenso hat die Diskussion über den Medienwandel den editorischen Diskurs beeinflusst. Nach Jahren aufgeregten Flügelschlagens, in der mancher nicht nur die Existenz der klassischen Edition, sondern das gedruckte Buch überhaupt gefährdet sah, hat bei allen Beteiligten eine beruhigende Professionalität Einzug in die Debatte gehalten. Mir scheint, es sind nun auch wieder kritische Blicke auf den State of the Art und den disziplinären Kern der Editorik möglich. Insofern möchte ich meine Ausführung weniger als kompromissloses Plädoyer für einen normierten editorischen Standard, sondern eher als kritische Selbstvergewisserung verstehen, in der es darum geht, danach zu fragen, was den Erfolg der Disziplin und ihre beachtliche Bindungskraft innerhalb der Fächer ausmachen, die sich mit editorischen Fragen beschäftigen. Aber diese Überlegungen sollen auch zeigen, dass diese Bindungskraft der Editorik gerade in Zeiten des Medienwandels zu einem großen Teil auf einem historisch gewachsenen Fundament von Methoden, Verfahren oder vielleicht sogar Standards beruht, die einem ständigen Prozess der Ausdifferenzierung unterliegen. Die dabei zu beobachtende Offenheit im kritischen Umgang mit klassischen philologischen Themenkomplexen wie Überlieferung, Textkritik, Textkonstitution und Variantendokumentation waren besonders im 20. Jahrhundert und der Blick in die Wissenschaftsgeschichte der Edition bestätigt diese Feststellung, waren Garanten der editorischen Erfolgsgeschichte. Waren die Debatten auch noch so stürmisch, sie konnten die Edition als Teil der Grundlagenforschung nie wirklich in Frage stellen Und daher will ich Sie auch heute Abend davon zu überzeugen versuchen, an diesem philologischen Kerngeschäft festzuhalten und weiterhin mit strenger Sorgfalt zu betreiben. Vielleicht ist eine Renaissance der Editorik dann nicht nur ein frommer Wunsch, sondern eine wirkliche Perspektive. Im Folgenden möchte ich 4 zentrale editorische Themenkomplexe ansprechen, die immer wieder als Kennzeichen editorischer Standards debattiert wurden, obwohl sie nicht immer explizit als Standard, vielleicht eher als Markenzeichen der Editorik benannt wurden. Als einen ersten Standard möchte ich mich der historischen Textkritik zuwenden. 1845 forderte Karl Lachmann in einer Miszelle zur Verbesserung der Edition von Horaz Oden, die Textkritik müsse endlich zur besonnenen Kunstübung greifen, um in Editionen einen Grad der Sicherheit des Überlieferten zu erreichen. Lachmann, der König der Textkritik, wie er gleichermaßen zustimmend wie ablehnend genannt wird, geht mit den Horaz-Editoren hart ins Gericht. Das weit verbreitete Abschreiben von Handschriften sei keineswegs eine editorische Leistung, moniert er. Eine wirkliche editorische Leistung erfordere eine ganz andere Sprach- und literaturhistorische Leistung, Kompetenz und Methodik, außerdem eine philologisch strenge Sorgfalt. Lachmann empfiehlt die Sichtung der gesamten Überlieferung, die kritische Bewertung jeder einzelnen Handschrift, die Entwicklung einer Handschriftengenealogie sowie Emendationen und Konjekturen als probate philologische Operationen bei der Suche nach dem echten Text. Nur strenge zusammenhängende Kritik könne aus barbarischem Schutt die edlen Trümmer eines wohlgebildeten Werkes gereinigt und mit vorsichtiger Hand ausgebessert hervorgehen lassen, heißt es bei ihm apodiktisch. Obwohl Lachmann hier den Kern philologischer Textkritik umschreibt, der modifiziert noch heute Gültigkeit hat, ist diese Miszelle keineswegs als Gründungsurkunde einer modernen Editionswissenschaft zu lesen. Lachmann hat eher eine über Jahrhunderte hinweg praktizierte Tradition im Blick, in der der Editor die Echtheitsverifikation oder Falsifikation von Handschriften als Hauptaufgabe betrachtete. Dennoch nennt Lachmann 3 Schlüsselaspekte, die für die Wissenschaftsgeschichte der Editorik bedeutsame Debatten und Abgrenzungsmanöver auslösten und zu dem geführt haben, was wir auch heute noch als etablierte Standards der Editionsphilologie betrachten. Erstens, Textkritik muss systematisch als Wissenschaft, Lachmann nennt das vorerst noch Kunstübung, betrieben werden. Zweitens, eine moderne Textkritik basiert auf Anleihen aus der klassischen Philologie und der Bibelphilologie. Und drittens, editorische Arbeit hat sich an Leitbegriffen wie Ursprung, Originalität, Wahrhaftigkeit und Sorgfalt zu orientieren. Wir wissen inzwischen, dass der universelle Anspruch von Lachmanns methodischem Denken und Handeln nicht haltbar ist. Dennoch ist als Phänomen überraschend, wie stark Lachmanns Leitbegriffe und Forderungen noch heute wirken und wie dauerhaft sie trotz aller Modifizierungen und Regulierungsversuche in die Editorik eingebettet sind. Vielleicht kann ein Blick auf Lachmanns Irrtümer ein Schlaglicht auf die heutige Situation der Editorik, ihre methodischen Rahmungen und auf die Rolle des Editors werfen. Der Editor zu Lachmanns Zeiten beschäftigte sich vorwiegend mit antiken und mittelalterlichen Texten und hatte es mit den unterschiedlichsten autornahen wie autorfernen Handschriften zu tun, die dadurch auch unterschiedlich verderbte Textzustände dokumentierten. Jeder Text hat natürlich seine eigene Überlieferung und die Edition macht eigentlich individuelle Lösungen für die Textkonstitution und die Betrachtung von Varianten erforderlich. Lachmann suchte aber nach einer verbindlichen Lösung für alle denkbaren Überlieferungssituationen. Der Benutzer musste sich daher dem Judizium des Editors beugen und konnte sich kaum einen Überblick darüber verschaffen, ob in welchem Maße und in welcher Richtung eine Handschrift ein eigenes Profil zeigt. Fassungen und Varianten waren seitdem ein wiederkehrendes Thema im editorischen Diskurs, unabhängig davon, ob es sich um die Edition mittelalterlicher oder neuzeitlicher Texte handelte. Es hat sich außerdem als Irrtum herausgestellt, Lachmanns Methode, die er selbst nie als solche verstanden und vorgetragen hat, pauschal auf die so gänzlich andere Überlieferung neuzeitlicher Texte zu übertragen. So mutet uns heute eine Feststellung in der Lessing-Ausgabe als absurd an, wenn er den nidierten Text von Nathan der Weise als neu und richtiger als irgendein früherer bezeichnete. Lachmanns Suche nach dem originalen Text ging darüber hinaus, mit der ihr inhärenten ästhetischen, sogar moralischen Bewertung von Textversionen und Varianten nach Kategorien wie richtig und falsch ein. Auch war er nicht zimperlich, frühere Emendationen und Konjekturen kategorisch zu verwerfen. Das editorische Judizium diente immer dem Zweck, einen Text zu rekonstruieren, der im Kleinen und im Großen dem Ursprünglichen des Dichters selbst oder seines Schreibers sehr nahe kommen wird. Mit dem Dichterwillen, wir sprechen heute von Autorintention, führte Lachmann eine wirkmächtige Kategorie ein, die das editorische Handeln auf Standards verpflichten wollte, oftmals jedoch das Gegenteil zum Ergebnis hatte, weil sie gleichzeitig den Editor aufforderten, sich an Geschmack und Gefühl jedes einzelnen Dichters anzuschmiegen. Die Selbstunterwerfung des Editors unter das Prinzip der Autorintention machte ihn über einen langen Zeitraum hinweg zum Testamentsvollstrecker des Autors, mit der Konsequenz, mit sakraler Andacht das letzte Wort des Dichters rekonstruieren zu wollen. Das Werk wurde zudem als Träger ästhetischer und ethischer Werte wie Schönheit und Wahrheit stilisiert. Die Debatten über die Frage nach der historischen Eigenständigkeit von Textfassungen und ihrer je eigenen Entstehungsdynamik, über das Problem der Autorisation oder dass der Text verderbt ist oder des Textfehlers, haben hier ihre Wurzeln. Noch lange nach Lachmann hat man dem Genius des Autors mehr vertraut als der Faktizität der Überlieferung in Handschriften und Drucken. Dass das Lachmannsche Erbe lange als philologischer Standard gehandelt, heute zur Disposition steht, hat mit diesem prekären Verständnis der Begriffe Werk und Autor zu tun. Dennoch, Lachmann gehörte zu seiner Zeit nicht mehr zu den dilettierenden Philologen, die mit Schatzgräbermentalität die im Zuge der Säkularisation geöffneten Archive und Bibliotheken der Kirchen und Klöster mit dem Ziel durchforsteten, mit unbekannten Handschriften auch neue Texte mittelalterlicher Provenienz zu finden. Lachmann ging es mit wissenschaftlichem Anspruch darum, das Alte im Medium der Edition zu konservieren und als Denkmal von der Patina und den Schlacken der Überlieferung gereinigt, in neuem makellosen Glanz erstrahlen zu lassen. Solche historistischen Vorstellungen von Textkritik wurden mit zunehmender Kenntnis von Wegen und Formen der Überlieferung automatisch in Frage gestellt. An ihre Stelle trat eine Erweiterung der philologischen Perspektive und setzte einen Prozess der Innendifferenzierung in Gang, den wir als Voraussetzung für die Vorausbildung moderner Wissenschaftssysteme betrachten. Entstanden ist eine Vielzahl von gleichrangigen, nicht hierarchisierten Disziplinen, die sich gegenseitig beobachten und einander orientieren, die miteinander konkurrieren und kooperieren und die wir unter der Sammelbezeichnung Philologie führen. Die Philologie, die anfangs noch synonym als Editionsphilologie mit dem symbolischen Kapital einer sich etablierenden Universitätsdisziplin galt, öffnete sich als Leitfach der literaturwissenschaftlichen Fächer für andere Verfahren und warf bald viel von dem dogmatischen Ballast der Generation von Benecke, Lachmann und Jakob und Wilhelm Grimm ab. Diese Öffnung brachte nach und nach eine Ablösung der traditionellen Editionsparadigmen mit sich und dies nicht nur im deutschsprachigen, sondern auch im angloamerikanischen, französischen und italienischen Sprachraum, wobei die medievistische Edition in Italien noch immer in der Lachmann-Tradition agiert und damit eine gewisse Außenseiterposition innehat. Diese Ausdifferenzierung der Editorik in den einzelnen philologischen Disziplinen und in den verschiedenen Sprachräumen hat ihre Basis jedoch stets in der kritischen Auseinandersetzung mit dem das gesamte 19. Jahrhundert hindurch konsensfähigen Verfahren Karl Lachmanns, bevor diese durch neue Methoden und den für die germanistische Editionswissenschaft typischen Methodenpluralismus abgelöst wurden. Und zu diesem Methodenpluralismus möchte ich als zweiten Standardkomplex zu sprechen kommen. Die Geschichte der Edition in Deutschland ist bis zum Ersten Weltkrieg einerseits durch einen editorischen Boom, andererseits durch eine fast totale Flaute während der Periode der sogenannten Geistesgeschichte zu charakterisieren, sodass die Editorik zu Beginn des 20. Jahrhunderts eher ein Randphänomen war. Dennoch sind in dieser Zeit große Editionen entstanden. Aus heutiger Perspektive betrachten wir die Lessing-Ausgabe von Lachmann-Munker, die Schiller-Ausgabe von Gödicke, die Herder-Ausgabe von Suppan, die Luther-Ausgabe und in ganz besonderem Maße die Weimarer Goethe-Ausgabe als Produkte des Positivismus. Sie verdanken ihr Entstehen, so die allgemeine Einschätzung, dem Rausch des naturwissenschaftlichen Zeitalters und den objektivistischen, an der klassischen Philologie geschulten geschulten Editionstechniken. Die Editionstätigkeit war damals in der Tat standardisiert, galt als mechanisch und kaum als produktive Tätigkeit. Obwohl die Konzeption der Weimarer Goethe-Ausgabe mit ihrer Monumentalisierung des Autors Goethe die Editionsgeschichte dominierte, überschattete und auch behinderte, gab es trotzdem von diesem Standard abweichende, höchst innovative Ansätze. Sie wurden viel zu häufig ausgeblendet, wie etwa im Fall von Bernhard Seuferts Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe von 1905. Seufert hatte von den Editoren gefordert, sie sollten nicht mehr nur Sammler und Textkritiker sein, sondern sich für eine Erforschung der Werkgenese, Seufert nannte das seinerzeit noch Entwicklungsgeschichte des Stiles, stark machen. Diese Forderung hatte in gewisser Weise schon Karl Goethes Schiller-Ausgabe eingelöst, in der ein produktionsbezogenes Editionskonzept realisiert wurde, das Schillers Werke nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung präsentierte, die jeweils früheste erreichbare Fassung als Textgrundlage wählte und insgesamt einen Einblick in Schillers Gedankenwerkstatt gestatten wollte. Wenn auch nicht komplett umgesetzt und noch kein textgenetisches, sondern allenfalls ein historisches Verfahren, deuteten sich in diesem Konzept bereits Vorstellungen an, die von erratischen Autorvorstellungen und einem auf der Fassung letzter Hand beruhenden Werkbegriff Abschied nehmen und modern gesprochen den Autor als Schreiber zu präsentieren versuchen. Hans Zeller hat mit Blick auf solche Entwicklungen zu Recht davon gesprochen, dass die Geschichte der Edition nur scheinbar linear verlaufen ist, auch wenn wir es uns angewöhnt haben, einen Zeitstrahl zu konstruieren, auf dem sich Edition an Edition bis zu den heutigen textgenetischen Editionen reiht. Zeller beobachtete dieses vermeintliche Kontinuum eher als eine Abfolge von Reaktionen, Pendelausschlägen nach der einen wie nach der entgegengesetzten Richtung. Resultat dieser historischen Entwicklung ist ein Ensemble variabler editorischer Zielvorstellungen und eine Konkurrenz methodischer und praktischer Lösungsansätze, wie sie sich etwa in den Debatten über die Wahl der Textgrundlage, den Fehler- oder Fassungsbegriff und die Funktion von Variantenapparaten fassen lassen. Ein derartiger Befund sollte jedoch nicht zu dem fatalen Schluss verleiten, in der Editorik gab und gäbe es keine Standards und alles sei möglich. Sicherlich ist eine Edition von den Zielvorstellungen eines Editors abhängig und diese kann man teilen oder nicht. Aber die diesen Zielen verpflichteten Vorgehensweisen existieren nicht im luftleeren Raum, sind vielmehr von kulturellen, theoretischen, methodologischen und praktischen, ja sogar medialen Strukturen abhängig. Diese Kontexte lassen sich beschreiben, transparent machen, falsifizieren, fortschreiben oder modifizieren, kurz ausdifferenzieren. In dieser Fähigkeit zur Ausdifferenzierung sehe ich eine Voraussetzung für eine ständige Selbstüberprüfung der Editorik und damit auch die Basis für ihre Erfolgsgeschichte und einen disziplinären Konsens. Möglicherweise ist darin sogar ein Grund zu sehen, dass alle Versuche, einheitliche Verfahren für vergleichbare Phänomene zu entwickeln, editorische Zeichen zu normieren oder eine Terminologie zumindest lexikalisch zu erfassen, im deutschen Sprachraum gescheitert oder im Sande verlaufen sind. Anders die musikwissenschaftlichen Editoren. Ihnen ist es nicht nur gelungen, einheitliche Regeln für die Edition von Musikerbriefen zu entwickeln. Sie haben außerdem mit dem Band Editionsrichtlinien Musik eine Sammlung von Editionsprinzipien der derzeit erarbeiteten Musikergesamtausgaben vorgelegt, die sich zwar nicht als dogmatische Gesetzestexte verstehen, aber doch trotz teilweise erheblicher methodischer Unterschiede als Wegweiser und flexible Handreichung für Editoren verstanden werden wollen. Werfen wir daher einen Blick auf diejenigen Knackpunkte, die regelmäßig zu Kontroversen geführt, aber letztlich dazu beigetragen haben, dass die germanistische Editionswissenschaft deshalb so angesehen ist, weil sie sich eine Offenheit in methodischen und editionspraktischen Fragen bewahrt hat. Dabei hat sie, waren die disziplinären oder wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen auch noch so ungünstig, ihre philologische Herkunft nie verleugnet und historische Modelle bzw. Standards konsequent überprüft und konstruktiv weiterentwickelt. Zu diesen Knackpunkten gehören Fragen der Textkonstitution. Der amerikanische Editionswissenschaftler und Shakespeare-Editor Gary Taylor hat als Reaktion auf die heftigen Attacken gegen Hans-Walter Gablers genetisch-synoptische Ulysses-Ausgabe Editoren mit Kriegern verglichen, die um den Text bzw. um die editorische Textaufbereitung kämpften, wie seinerzeit die Griechen und Perser um den Leichnam des in der Schlacht bei den Thermopylen gefallenen spartanischen Heerführer Leonidas. Denn, so Taylor polemisch, die Kontrolle über den toten Körper, über den des Leonidas wie über den des Textes, verleiht Ehre und Macht. Es hat immer wieder Debatten über Editionen und deren Ansprüche, einen Text etwa auf der Grundlage einer Ausgabe letzter Hand verbindlich zu dokumentieren gegeben. Und nicht selten ging es dabei auch um persönliche Eitelkeiten und um die Deutungshoheit über den Text, eben um Ehre und Macht. Aber handelt es sich dabei wirklich um Kämpfe um einen Leichnam? Ist der Gegenstand der Edition, der Text, ein kraft- und lebloser Gegenstand, der wehrlos den Ambitionen von Editoren und jeweiligen kultur- und wissenschaftspolitischen Interessen oder Kanonerwägungen ausgeliefert ist und damit Macht und Ehre verspricht? Taylors effektvoller Vergleich bedient sicherlich manches Vorurteil gegenüber wissenschaftlichen Editionen. Aber er tangiert auch das editorische Selbstverständnis und führt zur Frage, wie gehen wir editorisch angemessen mit dem Text um, um ihn nicht als toten Körper zu bestatten, sondern ihn so zu präsentieren, dass er in der wissenschaftlichen Diskussion immer wieder neu zum Leben erweckt werden kann. Die wissenschaftlichen Editionen der letzten Jahrzehnte haben auf diesen Fragenkomplex mit dem Entwurf unterschiedlicher, teilweise divergierender Modelle reagiert, die den Umgang mit Edition nicht unbedingt vereinfacht haben. Klaus Holebusch hat in mehreren Beiträgen und zuletzt 2001 in seiner Studie über Klopstock, Hamann und Herder als Wegbereiter autorzentrischen Schreibens die geringe Akzeptanz der Editionswissenschaft beklagt. Den Grund für dieses nach wie vor bestehende Akzeptanzdefizit sieht er im Bedürfnis der deutenden und auf Vermittlung ausgerichteten Literaturwissenschaft nach einem konsistenten Werk. Das literaturwissenschaftliche Beharren auf abgegrenzten und leicht überblickbaren Textgebilden behindere, so Holebusch, Lektüren, die sich auf das werkgenetische Material konzentrieren und damit einen Textezusammenhang darstellen, den es im ursprünglichen voreditorischen Reliktzustand nicht gegeben hat. Textgenetische Lektüren blieben weiterhin allein die Domäne von Editoren und vertieften die Kluft zwischen Literatur und Editionswissenschaft durch sich voneinander abgrenzendes Spezialistentum. So Holebusch. Dies ist eine in der Tat ernüchternde, gleichwohl zutreffende Anamnese vor dem Hintergrund, dass Textgenetische auf die Arbeitsweise des jeweiligen Autors konzentrierte Perspektiven unbeirrt das editorische Geschäft beherrschen und mit den neuen Medien und ihren schier unendlich erweiterbaren Darstellungsmöglichkeiten noch einmal befeuert wurden. Die Konstitution eines edierten Textes galt dagegen vielfach als nachgeordnete Aufgabe, die man gern Verlagen überließ oder schlichtweg mit dem Hinweis ignorierte, man betrachte eine Edition in erster Linie als ein Archiv. Immer häufiger dominieren andere Interessen die Erschließung von literarischen Texten oder Korrespondenzen und meinen, auf eine philologisch abgesicherte Textkonstitution verzichten zu können, weil es doch nur um neue Zugangswege zu Editionen gehe. Schon 1995 hat Peter von Matt in der damaligen Debatte über die Faksimile-Edition von Kafkas Prozessroman mit einem Zwischenruf an die philologische Tugend erinnert, über allen postmodernen Vorstellungen vom literarischen Werk als eines komplexen, an allen Rändern ausfasernden, letztlich endlosen Prozesses, der nie zur festen Gestalt gerinnt und nur als solcher wiedergegeben werden kann, eine einzige, verbindliche, rundum verantwortete und definitive Gestalt des Textes nicht zu vergessen. Peter von Matt hat sich als bekennender Kafka-Leser stets für die Lektüre von Kafka-Handschriften stark gemacht, in dieser Lektüre sogar ein großes ästhetisches Erlebnis gesehen. So wichtig und richtig es ist, durch eine Edition die Handschriftenlektüre zu ermöglichen, der vollendete Text oder das Werk sollte als Bezugsgröße nicht außer Acht gelassen werden. Ob sich der Editor damit zum Knecht der Literaturwissenschaft macht, wie Holebusch mutmaßt, sollte dabei weniger interessieren, zumal eine Umfrage unter 91 Akademikern aus dem Jahr 2002 zufolge 80% der Befragten von einer wissenschaftlichen Edition einen verlässlichen Text erwartet. Rüdiger Nutt-Kofuth hat den idierten Text als selbstständige Größe zurückgefordert und Walter Dellaba hat sogar emphatisch ein Lob der Leserausgabe gesungen. Und die neuen, ausdrücklich die Handschriftenlektüre unterstützenden Editionen zu Hölderlin, Büchner, Trakl, Keller, Horvath oder Musil verweigern dem Benutzer keinen konstituierten Lesetext mehr und verlieren dabei nichts von ihrer innovativen Kraft. Dennoch divergieren diese Editionen erheblich in Methodik und Präsentation und das deshalb, weil sie auf eine jeweils andere Materialbasis oder Arbeitsweise reagieren müssen und nicht, weil sie keinen philologischen Standards gehorchen. Die genannten Editionen repräsentieren den Typus der offenen Edition, was mich zu einem weiteren Aspekt innerhalb meiner Standarddiskussion führt. Gerhard Seidel hat 1970 bei der Erörterung eines Planes für eine neue, leider nie so realisierte Brecht-Edition die Forderung aufgestellt, dass jedes neue Editionsvorhaben sich an zwei Faktoren messen lassen müsse, und zwar an denen der Funktions- und Gegenstandsbedingtheit. Dieses Begriffspaar gehört seitdem zu den Grundeinsichten der neugermanistischen Editionswissenschaft. Sie sind so etwas wie eine editorische TÜV-Zertifizierung geworden und schreiben das, was man getrost als etablierten Standard der Editionsphilologie nennen kann. Diese Grundeinsichten implizieren eine Differenzierung der editorischen Zielsetzung, der textkritischen Verfahren, der spezifischen Überlieferungssituation des zu edierenden Gegenstandes und die Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsweisen. Überlegungen zum Adressatenkreis oder zu den Lektürepraktiken und Nutzungsweisen gehören ebenfalls in diesen Reflexionsrahmen. Daher sollte man sich bei der Konzeption jeder neuen Edition, welchen Typs auch immer, darum bemühen, ein Editionsprofil zu entwerfen, das etwa auf folgende Fragen und damit erprobte Standards zu reagieren versucht. Welche Disziplinen will die Edition ansprechen? Wie spezialisiert müssen die potenziellen Benutzer sein, um mit der Edition erfolgreich arbeiten zu können? Welches Informationsbedürfnis soll mit der Edition befriedigt werden? Was muss die Edition als Arbeitsinstrument anbieten bzw. gewährleisten? Auch spielt die Frage eine Rolle, in welchem Medium als Buch, als Born Digital Edition oder als Hybridausgabe die Ergebnisse dieser Texterschließung publiziert wird. Und in welchem Maße kann das überlieferte Material bildlich zur Verfügung gestellt und mit der Edition verknüpft werden? Diese Faktoren haben Auswirkungen auf das Editionsziel und damit auf Profil und Design, denn es ist irrig anzunehmen, eine Edition könne allen Wünschen von Benutzern gerecht werden. Eine Edition ist und bleibt ein Arbeitsinstrument, in welchem Medium auch immer. Wichtiges Anliegen einer Edition als Produkt von wissenschaftlichen Entscheidungen bleibt jedoch, dass durch sie eine von allen Benutzerinteressen oder medialer Präsentation unabhängige, verlässliche, textkritisch verantwortete und zitierfähige Textgrundlage als Referenz für die weitere wissenschaftliche Arbeit geliefert wird. Dieses Ziel ist zumindest für mich nicht verhandelbar. Während frühere Ausgaben in ihren textkritischen Zielsetzungen überwiegend normativ verfahren sind, gehen wir heute von offenen Editionen aus, die sich durch methodische Vielfalt und unterschiedliche Verfahrensweisen auszeichnen, was jedoch nicht bedeutet, dass philologische Standards wie die Textkonstitution oder die sachgemäße Analyse handschriftlicher oder gedruckter Überlieferung aufgegeben würde oder beliebig wäre. Denn es geht keineswegs nur darum, dass eine ältere durch eine neuere Edition in welchem Medium auch immer ersetzt wird oder dass Quellen oder ohne kritische Beschreibung und Durchdringung angehäuft werden. In dem Maße, wie Editionen als Ehrengräber bezeichnet oder als Editionen für Editoren abgekanzelt wurden, in dem Maße hat sich die Notwendigkeit von erkennbar sorgfältiger und transparenter Textkritik vergrößert, um ein Gegengewicht zu solchen Vorurteilen zu schaffen. Der Editor verstand zwar seine Aufgabe immer als Mittler zwischen Autor und Leser, doch wie er sein Selbstverständnis in der praktischen Editionsarbeit umsetzt, war und ist Gegenstand der Diskussion. Ob seine Rolle als prominenter Akteur bei der philologischen Ordnung des editorischen Feldes oder ob er eher als Sammler und Designer von Forschungsdaten zu sehen ist, muss wahrscheinlich fallweise ausgehandelt werden. Die Konzentration auf den einen Text gehört inzwischen ebenso der Wissenschaftsgeschichte an, wie das Handeln des Editors als Stellvertreter des Autors. Referenz hat heute die möglichst autoritätsfreie Dokumentation des Textes. Damit hat die Methodik aber keineswegs das Ziel der Edition verändert, zumal die kritisch-analytischen Operationen dieselben geblieben sind. Gunther Martens hat in dieser Entwicklung der Editorik zu Recht einen Rückzug auf den Text gesehen. Die Faktizität der Texte hat vor dem Hintergrund neuer Formate von Texteditionen mit einer großen Variabilität von dokumentierenden Optionen sogar noch an Bedeutung gewonnen. Man kann sicherlich Folgendes als Resultat dieser Entwicklung vielleicht auch meiner Überlegungen festhalten. Der befundorientierte, dokumentierende Aspekt und die Textkritik als Verfahren zur Textkonstitution haben sich als belastbare und zukunftsfähige Editionsstrategien herausgestellt, unabhängig davon, wie dies in einer Edition letztlich umgesetzt wird. Auch die Frage der Medienwahl ist damit eine nachgeordnete. Damit wäre dann auch etwas umschrieben, was ich mir als Eckpunkte eines editorischen Standards wünschen würde, an dem sich die Qualität von Editionen messen lassen müsste. Es ist in der Tat an der Zeit, die Zukunftsfähigkeit von Editionsstrategien aufs Neue vor dem Hintergrund des hier Ausgeführten zu justieren. Gleichzeitig sollte Lachmanns Forderung nach strenger Sorgfalt zum philologischen Ethos jeder Editorin und jedes Editors gehören, denn Textkritik ist nicht nur eine hochspezialisierte Technik, sondern ihre Ergebnisse bewahren die Wissensbestände einer traditionsreichen Textwissenschaft. Lassen Sie mich daher mit einer Anekdote über ordentliche Philologenarbeit schließen, die der Gräzist Eduard Frenkel über die Begegnung mit seinem akademischen Lehrer Friedrich Leo erzählt hat. Ich zitiere. Nach dem Essen ging er in seinem schönen Garten mit mir auf und ab und erkundigte sich freundlich nach meiner Arbeit. Ich hatte damals den größeren Teil des Aristophanes gelesen und fing an, Leo davon vorzuschwärmen, mich über den Zauber dieser Poesie, die Schönheit der Chorlieder zu verbreiten und ich weiß nicht, was noch alles. Leo ließ mich ruhig ausreden, vielleicht 10 Minuten lang, ohne irgendein Zeichen der Missbilligung oder der Ungeduld. Als ich fertig war, fragte er, in welcher Ausgabe lesen Sie eigentlich den Aristophanes? Ich dachte, hat er denn überhaupt nicht zugehört? Was hat denn seine Fragen mit dem zu tun, was ich ihm erzählt habe? Nach einem Augenblick unmutigen Zauderns antwortete ich, in der Teubner-Ausgabe. Er? Ach, Sie lesen Aristophanes ohne kritischen Apparat? Er sagte es ganz ruhig, ohne jede Schärfe, ohne einen Hauch von Spott, nur ehrlich erstaunt, wie es möglich war, dass ein leidlich intelligenter junger Mensch so etwas tun konnte. Ich sah auf den Rasen neben mir und hatte nur eine einzige überwältigend starke Empfindung. Möge die breite Erde sich mir jetzt öffnen. Später kam es mir vor, als hätte ich in diesem Augenblick begriffen, was ordentliche Philologenarbeit bedeutet. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich danke ganz herzlich für diese Art Entschleunigung gleich am Anfang unserer Tagung, eine Entschleunigung durch den Rekurs auf die editionsphilologische Wissenschaftsgeschichte, die du verbunden hast mit einer Ermahnung, diese Tradition zu kennen und einzubauen bei der Weiterentwicklung von elektronischen Editionen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Also dafür vielen Dank. Wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen, wenn Sie denn mögen. Und wir probieren es auch ohne Mikrofon, falls das geht. Falls es trägt. Und sonst haben wir auch ein Mikrofon. Er beißt nur selten. Sie können ruhig fragen.
Ich beiße gar nicht. Aber wahrscheinlich beherzigen Sie das alles, was ich Ihnen heute Abend hier ins Stammbuch geschrieben habe.
Thank you. beurteilen Sie eigentlich diese Öffnung? Ich sage mal so Stichwort genetische Edition, also Hölderlin-Ausgabe ist ja erwähnt worden, die Frankfurter. Das ist ja eigentlich ein Monstrum, das traditioneller, sage ich mal, Lesefassung fast nicht benutzbar ist. Das formuliert es mal so einfach ganz naiv. Umgekehrt formuliert, die Dynamik von Oberflächen digitale Edition bieten, sind ja nun eigentlich ganz andere Zugänge, die man auch als Editor zu den Materialien formulieren kann. Also wie würden Sie dieses Verhältnis von traditioneller, sorgfältiger Editorik im Blick auf diese neuen Möglichkeiten bewerten? Gibt es da neue Gefahren, die sich da auftun, oder ist das sozusagen ein neuer Horizont?
Also ich glaube schon, dass sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten ergeben werden, die also das, was das alte philologische Geschäft angeht, erweitern werden. Ich bin etwas überrascht, dass Sie die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe als ein Monstrum bezeichnen, denn gerade diese Edition hat uns ja eigentlich das vorgeführt, was digitale Editionen eigentlich heute per se umsetzen, dass ich eigentlich ausgehend von dem Material verfolgen kann, wie sich ein Text entwickelt hat. Aber wenn ich mir allein die Qualität von Handschriftenabbildungen in digitalen Editionen ansehe, das ist frappierend. Und dieses Verhältnis etwa von Materialität und was man daraus erschließen kann, das ist in der Tat über digitale Editionen also viel didaktischer und auch für einen Benutzer einsehbarer nachzuvollziehen. Also wenn ich will mal zwei Editionen nennen, wo ich das also sehr schön umgesetzt finde. Sie kennen wahrscheinlich alle die Berner Parsival Ausgabe. Das ist ein Projekt, das nicht mal so eben entstanden ist, sondern in das unglaublich viel Arbeit, auch Investitionen hineingegangen sind, die eben meiner Meinung nach sehr schön das erfüllt, was ich mir vorstelle, dass ich einmal das Material in hervorragender Qualität präsentiert bekomme, dass dieses Material sehr gut ausgewertet und beschrieben ist, dass die auf ihm liegenden Texte einer sehr genauen, kritischen, textkritischen Untersuchung unterzogen worden sind, dass ich verschiedene Textangebote als Lesetexte bekomme oder edierte Texte, dass ich eigentlich das habe, was ich als traditioneller Editor eigentlich auch haben möchte, nur in einer hervorragenden technischen Möglichkeit. Aber ich habe ganz andere Möglichkeiten, in dieser Ausgabe zu arbeiten. Also ich kann suchen, es ist auch eine sehr intelligente Benutzerführung in dieser Ausgabe festzustellen. Das sind natürlich alles schon Dinge, wo ich glaube, dass vielleicht auch gerade eine jüngere Generation, die mit diesen Sachen vielleicht völlig eher selbstverständlich umgeht, als ich das vielleicht tue, dass die auch erkennen können, was für Potenzial in einem Arbeitsinstrument Edition stecken können für Interpretation, Darstellung von Literaturgeschichte, was auch immer, Mediengeschichte. Also es ermöglicht also schon wesentlich weitere Perspektiven.
Frau Günther. Ja, Sie haben es schon gesagt, Frau Kundasch, Ursula Kundasch, Medienarbeiterin. Sie haben, glaube ich, Bezug auf die Anwendung von Lachmanns Prinzipien etwas in einem Nebensatz gesagt über Editionen von alten Texten und neuen Texten und da eine gewisse Differenz aufgemacht. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber streiten müssen, nach Ihrem letzten Votum, glaube ich nicht. Aber mich würde interessieren, wie Sie das sehen, wenn wir sozusagen hybride Konstellationen haben. Also das kann seit der Anwendung des Buchdrucks ja geben, dass man Handschriften und Druckschriften nebeneinander hat oder handschriftlich annotierte Druckschriften etc. Es kann es ja heute auch wieder geben, indem man eben die Harddisk hat des Dichters und daneben irgendwelche Zettel und dazu noch die gedruckten Bücher, also solche Konglomerate mediale, wie Sie das sehen, wie man solche Übergänge dann auch editorisch gerecht mit größter Sorgfalt und so weiter behandeln kann.
Kann ich Ihnen nicht beantworten. Also ich sehe da drin durchaus ein Problem, aber ich denke, das ist eben die Aufgabe derjenigen, die solche Editionen designen, die eben genau auch diese Lücken versuchen müssen zu thematisieren und eben auch zu lösen. Das ist eigentlich immer auch das Problem gewesen in der Geschichte der Edition, etwa das Verhältnis von ediertem Text und allem, was ein Apparat dazu ist. Wie beziehe ich das aufeinander? Ja, in zwei Bänden, unten auf der Seite. Das sind ja auch alles so Layout-Fragen, sage ich jetzt mal salopp. Und diese Fragen treten natürlich auch in diesem neuen Medienverbund auch wieder auf. Und im Prinzip beschäftigen wir uns immer noch mit alten Themenbereichen. Das muss, denke ich, auch von Fall zu Fall entschieden werden, was wir für eine Überlieferung haben, was wir für Arbeitsprozesse haben, in welchem Medium der Text publiziert worden ist. Und das sind eben meiner Meinung nach diese Kernaufgaben, die bleiben, die sich nicht plötzlich wegwischen lassen, nur weil wir eben ein komfortables neues Medium haben, in dem wir vieles zeigen können. Material ansammeln, das kann jeder. Aber das Material geschickt auszuwerten, in die Tiefe zu gehen und das klug aufeinander zu beziehen, das ist die editorische Kunstübung. Kann ich Ihnen keine pauschale Antwort drauf geben? Das ist vielleicht unbefriedigend, aber das geht nicht.
Ja, schon mal mein Name. Ich habe die Herzog-Kunst-Bibliothek. Diesen Punkt noch sozusagen etwas anders fassen und eine ähnliche Nachfrage stellen. Sie haben ja nochmal hervorgehoben, dass der Editor natürlich seinen Leser kennen muss. Also welche Fragen er ans Material hat, welche Dinge er an der Edition zeigen möchte. Wir wissen alle, dass eine philologische, eine germanistische Edition anders aussieht als eine historische und so weiter. Ich würde das kritisch hinterfragen wollen und sagen, können wir nicht trotzdem heute sagen, Materialien bereitstellen, wo wir viele verschiedene Fragestellungen in eine Quelle hineinkodieren können, aus der wir dann doch Editionen viele Fragen beantworten können, weil vielleicht die historische Edition nur dadurch anders gewesen ist als die philologische, weil sie vielleicht einen leicht andersartigen Text konstituiert hat als Lesetext oben und eine leicht andere Art von Fußnoten von Apparaten generiert hat und wo wir heute doch beliebig viele Apparate mit ihrem beliebig vielen Fokus generieren können und eine Lesefassung neben einer zutiefst ausgezeichneten Edition online oder wie auch immer publizieren können, können wir das nicht doch vielleicht irgendwie in eins fassen oder sehen Sie da tatsächlich die ultimative Linie, dass Sie sagen, nein, das geht gar nicht, weil es entweder technisch nicht zu realisieren ist oder wir den Text damit völlig überfahren.
Es ist ein schöner Traum, glaube ich, den Sie da skizziert haben. Den würde ich gerne mitträumen, weil ich glaube, die Realität sieht natürlich auch manchmal ein bisschen anders aus, weil eben Fächer auch andere Traditionen haben. Wenn Sie also zum Beispiel die Musikedition, Joachim Veit sitzt neben Ihnen, der kann das eigentlich viel besser erklären. Wenn Sie die Musikedition nehmen, darum geht es natürlich letztlich auch einen Text anzubieten, den man aufführen kann. Und Sie wollen wahrscheinlich als Hörer da keine schräge Musik hören mit Fehlern oder so etwas. Das ist eigentlich eher was germanistische Editoren eher ein bisschen fremd ist. Nicht? Und wir haben auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder darüber diskutiert und literaturwissenschaftliche Editoren sich immer aufgeregt darüber, was die Musikwissenschaftler mit ihren Editionen eigentlich machen. Aber inzwischen sind uns die musikwissenschaftlichen Editionen in vieler Hinsicht eben voraus, weil sie eben genau das machen, was sie eben geschildert haben, dass sie Editionen anbieten mit Resultaten, die eben auch aus verschiedenen Perspektiven das musikalische Werk beleuchten. Das ist etwas, was sicherlich in der germanistischen, literaturwissenschaftlichen Editionswissenschaft noch in den Kinderschuhen steckt. Aber allein die Perspektive auf das Material und das Medium in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, hat also schon auch Perspektiven von germanistischen Editoren sehr stark verändert. Dass das auch Chancen sind, glaube ich, aber dass wir dadurch eine fächerübergreifende Edition bekommen mit einheitlichen Standards, das glaube ich wiederum nicht.
Ich hätte erwartet, dass Herr Schaban ein bisschen was anderes sagt, nämlich man muss ein bisschen Ehrenrettung betreiben für die elektronischen Editionen, nämlich ich glaube, dass ganz viel von dieser Tradition, diese Erfahrung mit den Editionen, die ist eben woanders hingerutscht. Ja. Die ist hineingerutscht in die KI, in diese Beschreibungen der Tags. Da stimmt nicht alles, ist klar, bestimmt auch nicht alles bei den Editionen. Und Editionen sind eigentlich immer etwas für Spezialisten. Ne? Sagst du ja selber, man kriegt es in die Lehre kaum und so. Und so ist es jetzt auch. Nur sie sind obskurer. Ich glaube, wenn man mal ein Stück weiter kommt und den Quellcode sich anguckt, nicht das, was man auf der Oberfläche sieht. Das sind nämlich die Leseausgaben, ne? Sondern man guckt in den Quellcode. Dann plötzlich sieht man, dass die Tradition vielleicht auch gar nicht so weit weg ist, aber es noch zu wenig Leute gibt, die wirklich damit umgehen.
Ja, und guter Hinweis. Und an den Stellen wird eigentlich im Prinzip gerade im Quellcode das eingelöst, was eigentlich immer wieder gefordert ist, das editorische Verfahren und auch präzise Verfahren transparent nachvollziehbar sind. Das ist ja in vielen unserer großen Ausgaben, deshalb wahrscheinlich auch diese Vorstellung, Hölderlin-Ausgabe ist ein Monster, bis man sich da in diese typografische Struktur hinein versetzt hat, das ist schon schwierig. Aber in den Quellcodes werden diese Sachen sehr, sehr schön transparent. Das ist, glaube ich, etwas, das habe ich mühselig gelernt, weil ich irgendwie zu denjenigen gehöre, der so etwas nie machen möchte, also einen Text auf die Art und Weise zu kodieren. Aber ich begreife allmählich, was für eine Chance auch der Transparenz für editorische Verfahren darin steckt.
Ja, nochmal vielen Dank. Das war ein sehr gelungener Auftakt. Danke.